Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Du bist, welches Eis du isst. Ein fruchtiges Maracuja-Sorbet, gerade jetzt bei diesem schwülen Wetter. Oder die vollcremige Nummer, klassisch Schoko. Oder doch was Ausgefallenes, wie Lavendel-Kardamom. Waffel oder Becher, warum Eis so polarisiert? Das interessiert uns heute. Ihr hört hier gleich einen Eismacher, der Sorten wie Bier-Eis zusammenmischt. Ob's lecker ist, klären wir gleich. Vielleicht kennt ihr auch das Szenario. Ihr habt Bock auf Eis, aber alles, was es so gibt, ist voll mit Laktose, die ihr nicht vertragt, oder voll mit Nüssen, gegen die ihr allergisch seid. Inzwischen gibt es ja auch Alternativen, also je nachdem, wo man wohnt. Aber oft muss man sich selbst was überlegen. Fabienne Engel hat sich was überlegt und bloggt darüber. Fabienne, du liebst ja Eis, hast aber irgendwann festgestellt, dass du nicht alles essen kannst. Was war da los?
Genau, ja. Bei mir wurde vor 5 Jahren oder 6 Jahren mittlerweile allergisches Asthma diagnostiziert. Ich hatte einige Allergien und Unverträglichkeiten im Zuge dessen dann quasi bekommen. Und da sind natürlich einige typische Produkte weggefallen.
Das heißt, wogegen bist du allergisch? Was verträgst du nicht?
Ich habe eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten und Laktose und darüber hinaus zum Beispiel schwere Allergien gegenüber Datteln, Feigen, Sesam und Sellerie und noch ein paar anderen Sachen, bestimmte Nüsse und Stein- und Kernobst.
Also bei so einer Standard-Eisdiele kannst du dann was essen?
Wenn es gut läuft, Sorbet.
Okay.
Aber das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne immer essen möchte, weil ich hätte dann schon lieber gerne so ein cremiges Milcheis, sag ich mal, oder eine Alternative dafür.
Ja, ich habe auch gelesen, irgendwie jeder 4. Deutsche hat eine Allergie. Also selbst wenn es nur gegen Pollen ist, dann kann sich das ja auch auf Lebensmittel auswirken. Deine Follower, die Menschen, die das lesen, haben die oft die gleichen Probleme wie du? Tauscht ihr euch da aus?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mag und schätze den Austausch da auch total. Das ist so viel wert. Und bestimmte Allergien wiederholen sich auf jeden Fall oder auch Unverträglichkeiten. Also glutenfrei ist zum Beispiel meine Hauptzielgruppe auf dem Blog. Und viele sind eben auch allergisch gegen Nüsse, wogegen ich auch teilweise allergisch bin. Also manches wiederholt sich auf jeden Fall. Und dadurch, dass ich auch gegen so viele Dinge allergisch bin, kann ich da einfach auf einmal sehr viel mit abdecken und dementsprechend hoffentlich auch möglichst viele andere Betroffene damit ansprechen.
Du bist ja so richtig kreativ, sage ich mal, geworden. Hattest du nicht auch mal voll die Verbitterungsphase oder bist du dann gleich in Aktion gegangen? Also ich habe Probleme mit Laktose und war da eigentlich nur am Rumnörgeln.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das war bei mir tatsächlich viele, viele Wochen und Monate am Anfang auch so. Ich habe über den Sommer hinweg meine Ernährung umgestellt, nachdem es mir sehr schlecht ging und ich auch viele Ergebnisse dann einfach bekommen habe. Und ich habe so lange vor mich hin geschimpft und vieles hat nicht funktioniert. Manches hat auch einfach nicht geschmeckt. Manches kannte ich gar nicht und wusste gar nicht, wie gehe ich da jetzt ran. Also definitiv, da gab es die ein oder andere verzweifelte Stunde. Aber mit der Zeit hat sich das alles gelegt und jetzt habe ich mich reingefuchst, jetzt ist es kein Problem mehr.
Glaubst du denn, deine Ideen sind auch was für Leute, die keine Unverträglichkeiten haben? Weil ich meine, ne, man denkt ja im ersten Moment so, ob das schmeckt.
Ja, und das ist eben genau das, was mir auch sehr wichtig ist, beispielsweise auf meinen Fotografien von meinen Rezepten. Ich möchte, dass alles natürlich lecker aussieht, damit niemand, der betroffen ist, denkt, oh Gott, was muss ich denn da jetzt für ein Fraß essen, auf gut Deutsch gesagt. Ich gebe mir da sehr viel Mühe, aber das ist einfach alles, so sieht das Rezept aus und es ist einfach liebevoll und lecker. Das ist mir ganz wichtig und ich habe ganz, ganz viele Freunde und Familienmitglieder, die immer sehr, sehr gerne probieren, obwohl sie nicht von Allergien und Unverträglichkeiten betroffen sind. Und ich kriege auch immer wieder die Nachricht von Leuten, die einfach offen sind, andere Lebensmittel auszuprobieren und sagen, hey, ich habe dein Rezept XY getestet und es schmeckt super lecker. Ich habe gar keine Unverträglichkeiten, aber ich war einfach neugierig und das finde ich super cool.
Wir reden ja heute über Eis. Und wenn ich ehrlich bin, so Eis selber machen ist mir noch nie gelungen. Es war überhaupt nicht präsentierfähig. Hast du spontan ein Eisrezept, wo du sagst, ja, das gelingt auch, wenn man sich nicht 30 Stunden einliest und 30 € pro Kugel ausgibt?
Auf jeden Fall, ja. Da kann ich sogar zwei Ideen nennen. Ich würde mal sagen, ich fange mit dem simpelsten an, nämlich eine Art gesunder Eiskonfekt, der auch allergiefreundlich ist. Besteht nur aus 3 Zutaten. Da kann wirklich gar nichts schief gehen. Ich kann ja mal ein bisschen was dazu erzählen.
Ja, gerne, mach mal. Und vor allem braucht man da eine Eismaschine, weil das finde ich auch immer richtig abtörend. Okay,
genau,
gut.
Genau, keine Eismaschine. Einfach 3 Zutaten, nämlich Banane, ein Nussmus der Wahl. Es ist ja mittlerweile auch ein relativ gehyptes Produkt. Mandelmus, Cashewmus, Erdnussmus, Sonnenblumen. Kernmus gibt ja alle möglichen Varianten. Also auch für Nussallergiker ist da was dabei mit Sonnenblumenkernmus zum Beispiel. Mhm. Und dann irgendeine Schokolade der Wahl. Ich nehme da gerne vegane, die zum Beispiel mit Kokoszucker gesüßt ist. Die Banane wird einfach in Scheiben geschnitten, wird kurz eingefroren, damit sie einfach so ein bisschen handlicher ist, diese einzelnen Scheiben, dass es nicht so glitschig ist, sag ich mal. Und dann kommt ein bisschen Nussmus jeweils auf die Bananenscheibe drauf. Dann kommt eine andere Bananenscheibe drüber. Das Ganze wird kurz in den Froster gestellt. Danach kommt flüssige Schokolade drauf. Nochmal in den Gefrierschrank und fertig ist einfach richtig leckerer und schneller und einfacher Eiskonfekt.
Und Rezept Nummer 2?
Genau, das wäre noch ein Schokoeis tatsächlich, ein cremiges Schokoeis. Und das ist ein Schoko-Erdnusseis. Und da ist eben das Besondere, dass ich mit dem festen Teil von Kokosmilch aus der Dose arbeite. Und das sorgt eben dafür, dass das ein sehr cremiges Eis wird, durch den Fettgehalt einfach auch.
Mhm, du meinst, wenn man die Dose quasi so stehen lässt und dann setzt sich da sowas ab.
Genau. Mhm. Genau, ja. Wenn man es in den Kühlschrank stellt, dann ist der Anteil davon ja noch ein bisschen größer und dann nimmt man einfach diesen festen Anteil und die anderen Zutaten, das ist dann einfach auch nochmal Nussmus der Wahl. Ich persönlich nehme eben Erdnussmus, weil ich es total cool finde in der Kombination mit Schokolade. Dann noch irgendein Süßungsmittel der Wahl, da kann man sich auch absolut austoben und ein bisschen Kakaopulver. Das war's dann im Prinzip schon. Dann kann man, wenn man möchte, dann noch irgendwelche Nüsse oder Flocken oder Saaten reinhauen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Ich gebe das dann immer in so eine kleine Kastenform, wie so eine kleine Brotbackform, schmeißt das in den Gefrierschrank und ja, dann muss es im Prinzip nur noch fest werden. Mein Tipp dafür ist immer, wenn man nicht mit einer Eismaschine arbeitet, sollte man das am Anfang so alle 30 Minuten mal noch ein bisschen vorsichtig umrühren, wenn das noch nicht so ganz gefroren ist, dann wird das einfach am Ende noch cremiger, aber ich gebe es ganz offen zu, ich habe es auch schon komplett weggelassen
und das hat auch lecker geschmeckt. Und die Menge, also, ist da wichtig, noch irgendwas zu beachten oder wirklich einfach, wie man so Bock hat?
Also es ist im Prinzip eine normale Dose Kokosmilch, also es ist 400 Milliliter sind das in der Regel. Und dann habe ich 300 Gramm von dem Nussmus der Wahl. Bei mir, wie gesagt, gerne Erdnussmus, weil ich es einfach lecker finde. Dann, je nachdem, wie süß man das Ganze haben möchte, 80 bis 100 Gramm Sirup der Wahl. Das kommt einfach auch auf den jeweiligen Sirup an. Der eine ist ein bisschen süßer als der andere. Dann einfach 2 Esslöffel Kakaopulver und wenn man will, noch ein bisschen Vanille und Meersalz. Und dann, wie gesagt, kann man dann noch alles Mögliche an Zeug reinschmeißen. Nüsse noch so als Crunch finde ich auch immer ganz lecker.
Okay, sehr gut. Ich habe jetzt auch richtig, das Wasser läuft. Das hat sich gut an.
So soll das sein.
Fabienne Engel habt ihr gerade gehört. Auf ihrem Blog freiknuspern.de findet ihr noch mehr Rezepte. Danke, Fabienne. Nicht danke, dass ich jetzt mega Hunger habe, aber es war ein gutes Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Das wohl größte Problem beim Eisessen? Es schmilzt und zwar ziemlich schnell. US-Chemiker, die haben da aber eine Lösung gefunden. Sie haben da ganz schön rumgetüftelt und dann festgestellt, um das Schmelzen zu stoppen, sollen bei der Eisherstellung so mini-kleine stabilisierende Zellulosefasern von der Bananenstaude zum Eis hinzugefügt werden. Eismacher Falk Rahn von Vanille Marille, der werkelt auch regelmäßig an neuen Sorten rum. Also ich glaube, Bananen, Zellulosefasern sind da nicht drin, aber mit ihm habe ich über sein handgemachtes Eis gesprochen. Erstmal wollte ich aber wissen, warum Eis so verdammt teuer geworden ist. Falk, eine Kugel für 1,60, muss das sein?
Na gut, das liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber oder auch im Auge der Qualität. Also ich sage mal, der Anspruch an gutes Eis ist gestiegen und auch die Qualität ist, glaube ich, auch so in den letzten Jahren auch schon gewaltig gestiegen. Und das hat natürlich auch irgendwo auch seinen Preis. Und klar, und der spiegelt sich natürlich dann auch in der Kugel wieder.
Und was ist daran dann, sag ich mal, so teuer? Sind es die Milchpreise? Die sind ja irgendwie eher zurückgegangen.
Naja, es ist ja so. Also das sind ja verschiedene Faktoren. Erstens mal eine Eisdiele fängt schon mal an, verdient ja nur in ein paar Monaten Geld, in der sie praktisch das fürs ganze Jahr verdienen muss. Also wir sprechen ja hier von Mitte März bis Mitte Oktober maximal und dann noch die Hochsaison. Das heißt, man muss also erstmal berücksichtigen, dass sie nur ein paar Monate Geld verdient im Gegensatz zum Supermarkt. Und dann sind es natürlich auch die Zutaten. Also wenn ich wirklich richtige Pistazie aus Sizilien nehme oder Schokolade aus Venezuela, also wie bei uns zum Beispiel, das hat natürlich auch seinen Preis. Ja. Und das ist eben nicht mehr so wie früher, wo es dann eben nur eine Mischung war, die Pistazienaroma hatte, sondern sind halt wirklich auch die Zutaten drin, was auch draufsteht.
Ihr macht ja handwerkliches Eis, hast du gerade auch gesagt. Was ist denn der Unterschied zum Industrieeis?
Ich versuche das mal ganz knapp zu beschreiben. Also der Unterschied liegt eigentlich auch in dem, vor allen Dingen auch in dem Luftaufschlag. Also während so bei den traditionellen Maschinen reden wir von einem Luftaufschlag, sage ich mal, von maximal ein Drittel. Und während so in den industriellen Eismaschinen, da kann ich natürlich am Schräubchen drehen und sagen, okay, ich möchte hier 90% Luftaufschlag haben. Ja, ich möchte dann einfach viel Volumen haben für wenig Geld, weil das vielleicht auch irgendwo besonders günstig angeboten werden soll. Aber das ist natürlich nicht der Anspruch von einem klassischen handwerklichen Eis. Und man muss natürlich auch dazu sagen, ohne Luft könnte man auch kein Eis essen. Also wenn da keine Luft drin wäre, dann hätten wir einfach nur einen gefrorenen Klumpen Milchmix. Ne?
Das heißt, dass quasi Industrieeis dann auch einfach leichter ist, weil manchmal so eine Packung, man guckt die an riesig und dann wiegt es nicht. Und manchmal hat man ja so eine Kugel Eis so in der Waffel und denkt so, huh, da ist schon was.
Genau, das ist eben der große Unterschied, je nachdem, wie viel Luft ich reinbringe. Es ist natürlich einfach auch der Anspruch der Industrie, dass sie möglichst viel Volumen für einen kleinen Preis anbieten kann. Und während vielleicht bei einem klassischen handwerklichen Betrieb dann doch der Schwerpunkt eher auf der Qualität liegt. Und man muss natürlich auch dann nochmal sagen, innerhalb der Kugeln, der Sorten gibt es dann auch nochmal Unterschiede. Also bei uns ist das so, dass bei uns die fruchtigen Sorbets wird automatisch ein größerer Luftaufschlag, ist da automatisch drin. Während bei so einer richtig cremigen, sahnigen Schokoladeneiskugel das ist dann halt einfach viel kompakter, da merkt man, da ist kaum Luft drin.
Ihr habt ja auch ein Eis des Monats immer. Wie kommt ihr denn auf diese Ideen? Weil, boah, da sind echt so ein paar richtig verrückte Sachen dabei.
Die Ideen, die kommen eigentlich von vielen Seiten. Also sie kommen sowohl von Mitarbeitern, kommen von Kunden auch. Wir bekommen also direkt auch Anfragen von Kunden, die sagen, Mensch, wir haben schon mal das gehört oder wollt ihr nicht mal das ausprobieren oder wie auch immer. Oder auch wir selber, wir sitzen einfach dabei und denken so, Mensch, das könnte man doch mal gut verarbeiten zu einem Eis. Oder ja, und am Ende können wir es dann hoffentlich verkaufen. Also solche Versuche, das können verschiedene Arten sein, woran es dann scheitert. Also entweder kann das Eis eben vielleicht zu süß kommt es raus oder es kommt zu wenig süß raus oder es ist einfach zu fest oder zu weich. Also das sind natürlich viele Faktoren, die bei so einem Eis eine Rolle spielen, die ja irgendwo auch berücksichtigt werden müssen.
Was war denn das Kurioseste, was ihr da mal hattet und was vielleicht unerwartet gut geschmeckt hat?
Also ich sag mal, was unerwartet nicht gut geschmeckt hat, war unser Biereis.
Oh, ja.
Also das ist so zum Männertag, dachte Mensch, jetzt müssen wir doch mal irgendwie, wollen wir mal einfach ein Bier anbieten, passend zum Männertag. Und das war dann irgendwie der Versuch, mit verschiedenen Biersorten da irgendwas herzuzaubern. Aber ganz ehrlich, das kann einfach nicht schmecken. Da fehlt dann so ein bisschen das Prickeln in die Bauchnabel. Also das schmeckt dann einfach nur nach abgestandenem alten Bier, nach irgendwie am nächsten Morgen nach einer Party.
Ja. Ich wette, es wurde aber gekauft, oder?
Es wird gekauft, aber sobald der Tag dann rum ist, der Männertag, dann kauft es auch keiner mehr.
Ja, das glaube ich. Ja. Gibt es eigentlich generell so Moden oder Eistrends aktuell?
Na, ich sag mal so, das Eisgeschäft ist natürlich jetzt keine Modebranche vielleicht, wo das dann irgendwie jährlich wechselt, aber es gibt natürlich schon Tendenzen. Also ich sag mal, einerseits gibt es so eine strukturelle Tendenz. Es gibt wesentlich mehr so spezialisiertere Eisläden. Ja, also früher kannte man vielleicht nur so die italienische Eisdiele. Mittlerweile gibt es dann eben den veganen Eisladen, es gibt den Eisladen mit Stickstoff, es gibt Eis am Stiel. In New York habe ich gehört, da gibt es einen Eisladen, der bietet nur Alkoholsorten an. Und dann gibt es natürlich, klar, es gibt so Tendenzen auch so bei den Sorten. Also ich würde mal behaupten, im Moment, also natürlich generell, der Trend geht zu natürlichem Eis, also das eindeutig. Da springen ja auch die großen industriellen Hersteller ja auch schon auf, wenn man so mal guckt im Supermarkt. Aber ich denke auch so durch amerikanische Unternehmen sicherlich geprägt sind so auch diese Sorten mit Stückchen drin. Also mit Keksstückchen, mit
Cookies,
Kuchenstückchen
bla bla.
Und so weiter. Ja, das ist schon ein Trend. Was eine große Rolle immer mehr spielt, ist laktosefreies Eis. Also ich spreche jetzt mal nicht unbedingt von veganem Eis, da ist natürlich auch eine große Nachfrage. Aber vielleicht ist die Nachfrage gar nicht mal so groß, sondern aber vor allen Dingen eben für die Leute, die keine Milch vertragen. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt entweder einfach mehr vom Verständnis her ist, dass die Leute mehr aufmerksamer geworden sind oder ob es tatsächlich mehr Allergiker in diesem Bereich gibt. Also das spielt eine große Rolle.
Hast du eigentlich schon so einen Blick entwickelt, also dass du jemanden siehst und so sagst, ja, ja, das ist so ein Pistazientyp oder komm, die wieder hier. Lavendel, so. Zitrone, weiß ich nicht, Zimt.
So, der Herr über 65, der mag Malaga. nee, Spaß beiseite. Nee, also es ist in der Tat, manchmal hat man schon so ein paar Vermutungen. Also ich sage mal wirklich so, Nusssorten ist witzigerweise ist tatsächlich eine Sorte, die eher von älteren Leuten genommen wird. Und klar, bei Kindern ist klar, da ist es entscheidend die Farbe. Da spielt sehr viel die Farbe eine Rolle.
Schlumpfeis.
Ja, obwohl das in dem Sinne gibt es bei uns jetzt nicht das reine Schlumpfeis, aber eben, ja, es muss vor allen Dingen schön hell oder schön kräftige Farbe sein.
Aber bei euch gibt es doch auch so ein blaues Eis, oder?
Genau, also das ist jetzt bei uns, ich würde fast behaupten, auch das sind wir einmalig in Berlin, wir haben so ein natürliches Schlumpfeis.
Was heißt das?
Das ist ein blaues Eis. Und das ist aus einer Blüte, aus einer asiatischen Blüte gewonnen worden und hat einen ich würde mal sagen, nicht ganz jugendfreien Namen. Also wir würden den Kindern das jetzt nicht am Tresen sagen, woraus
es gemacht
ist.
Aber hier hören nicht so viele Kinder zu, also hau raus.
Das ist die blaue Klitorie.
Aha.
Und wenn man sich mal im Internet einfach unter diesen Begriff sucht, dann erklärt sich eigentlich auch der Name von selbst, wenn man dann sich die Blüte anschaut. Und meines Erachtens nach ist es auch so ziemlich das einzige Gewächs oder, ja, oder Pflanze, die wirklich so einen blauen, natürlichen Farbstoff hergibt. Ja, also gut, Tendenz so Richtung Lila hat man öfters, Blaubeere oder was weiß ich. Mhm. Aber wirklich so richtiges Blaues ist mir bekannt als einzige Blume, die das macht.
Was machst du eigentlich im Winter, frage ich mich gerade, wenn halt nicht Eissaison ist?
Buchhaltung.
Nein, das ist nicht ganz so sexy.
Buchhaltung und Renovieren, ja. Und es ist natürlich klar, also im Sommer können wir Eismacher keinen Urlaub nehmen. Das liegt halt mal einfach in der Natur der Sache. Aber wir fahren natürlich dann auch schon mal weg im Winter. Also das genehmige ich mir dann doch mal. Aber wie gesagt, die nächste Saison muss vorbereitet werden, die alte Saison nachbereitet werden. Und manchmal vermieten wir auch einige Läden unter. Dann gibt es so Zwischennutzer, die vielleicht auch mal ein neues kulinarisches Konzept ausprobieren wollen. Oder irgendwelche exotischen Produkte haben, wo wir dann sagen, ja, okay, für 2-3 Monate probier's doch einfach mal aus und die kommen dann mal zu uns.
Eine Frage habe ich noch. Welcher Typ bist denn du? Becher oder Waffel?
Ich glaube Waffel.
Jawohl, dann sind wir in einem Team. Falk, ja. Sehr gut, das passt. Danke, dass du mit mir gequatscht hast.
Ja, klar, gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Schlecki Schleck. Wir haben hier heute über Eis gesprochen, denn Eis geht immer. Und das bestätigt auch die Wissenschaft. 2019 wurden laut Statistischem Bundesamt allein in Deutschland mehr als 635 Millionen Liter Eis hergestellt. Das ist ein Höchstwert seit 10 Jahren. Und wie viel Eis stopfen wir pro Jahr in uns rein? Denkt mal nach. Da gibt es auch Zahlen. Der Bundesverband für Süßwarenindustrie hat herausgefunden, es sind im Schnitt 8,3 Liter. Ich werde jetzt erstmal die Rezepte testen, die wir hier heute gehört haben. Schlemmerei in diesen Zeiten ist ja quasi so ein neues Hobby geworden. Wir können ja sonst nichts machen. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis ganz bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.